Die Fastenzeit ist vorbei. Oh. Schade, oder? Manche von euch sind hier dabei, die letzten 21 Tage mitgefastet haben, mitgebetet haben und ich feiere heute Fastenbrechen. Manche von euch waren aber vielleicht nicht dabei. Vielleicht ganz bewusst oder unbewusst, weil du gar nicht mitbekommen hast, dass wir seit 3 Wochen in dieser Reihe sind, 21 Tage Fasten und Gebet. Und mit der Vorfreude des Fastenbrechens, die wir heute feiern, stellt sich aber auch die Frage, hey, wie machen wir weiter? Hat das irgendwie eine Auswirkung, diese letzten 21 Tage, auf mein Leben? Ob du mitgemacht hast oder nicht? Kannst du dich auch fragen, wenn du nicht mitgemacht hast, hey, fange ich vielleicht jetzt noch an? Starte ich vielleicht jetzt meine persönliche Fastenzeit? Oder rund um Ostern, wo klassischerweise auch die Fastenzeit ist, vielleicht steige ich da nochmal mit ein. Üb nochmal Fasten, Verzicht und Gebet. Wie machen wir jetzt weiter? Wir sind ja eingestiegen damit zu fragen, ey, wir üben Fasten. Wie übe ich denn zu fasten? Und hab ich vor 3 Wochen mit reingenommen, zu sagen, ey, kann ich mir die Frage stellen, was lege ich ab am Kreuz? Und was nehme ich dafür mit? Was darf ich dazulernen? Und ich habe euch Mut gemacht zu sagen, ich gebe mein Schlechtestes ab am Kreuz, das, was ich eh loswerden will, und ich gebe mein Bestes ab am Kreuz als Akt der Anbetung und Hingabe. Dann haben wir uns überlegt, wie kann ich denn beten üben? Vor 2 Wochen haben wir beten üben gemacht mit Psalm 63. Unterschiedliche Formen und Haltungen im Gebet haben wir da eingenommen. Und dann letzte Woche hat Timo uns mit reingenommen in Aufgeben üben. Wie kann ich denn Dinge im Leben aufgeben? Oder muss ich manche Sachen einfach aufgeben? Muss ich irgendwann sagen, da ist jetzt genug, ist vorbei? Und Timo hat den Satz gebracht, gib alles außer auf. Gib alles außer auf und genau in die gleiche Kerbe will ich heute schlagen. Wir üben es, dran zu bleiben. Wie bleiben wir an etwas dran? Ich habe ja Theologie studiert, aber nicht nur Theologie, sondern auch Musik. Ich habe beides zusammen hier auf Krishona in Basel studiert. Und da, wenn man Musik studiert dort, muss man mindestens 2 Instrumente lernen und üben. Und ich konnte schon Gitarre. Ich dachte, hey, es wäre jetzt eigentlich cool zu sagen, mit dem Studium starte ich jetzt auch, Schlagzeug zu lernen. Also habe ich Schlagzeug gelernt. Und ich sage es ist, ich habe in den ersten paar Wochen gedacht, ich bin der beste Schlagzeuger der Welt. Ja, vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich dachte es. Mein Lehrer hat mich so oft gelobt. Ich habe von Stunde zu Stunde neue Sachen gelernt. Ich hatte es direkt raus. Hier rechte Hand, rechter Fuß, bam. Ich konnte sofort irgendwelche Beats, konnte direkt irgendwelche Songs spielen. Ich dachte, wenn es so weitergeht, guck mich an, wo ich in einem halben Jahr bin, Alter. In 2 Jahren auf den großen Bühnen der Welt. Schlagzeuger, Samuel Weber, here I come. Ja, die Ernüchterung kam dann doch recht bald. Weil ich so gemerkt habe, so nach ein paar Monaten, jetzt stagniert's. Jetzt wird's schwieriger. Jetzt, wenn der linke Fuß noch dazukommt, uiuiui. Und umso mehr ich gelernt habe im Schlagzeug, umso mehr habe ich gemerkt, was ich alles noch nicht kann. Und ich durfte eine Sache lernen, umso mehr ich übe, umso schwieriger wird's. Umso mehr ich übe, umso langsamer passiert Fortschritt. Vielleicht kennst du das auch, wenn du eine neue Sache gelernt hast und am Anfang machst du noch riesengroße Schritte. Denkst, ich lerne so viel in einer Woche, in einem Monat, ich bin hochintelligent, höchst begabt bin ich. Und dann geht's weiter und merkst, umso mehr ich übe, umso langsamer wird es, umso weniger komme ich voran. Und manchmal fühlt es sich dann auch so an, ey, wo ich doch vor Jahren so hochtalentiert war, fühlt sich manchmal so an, als würde ich jetzt fast stagnieren. Also die verstehen bleiben in meinen Talenten. Das ist das Deprimierende manchmal im Leben. Umso mehr ich übe, umso mehr ich mache, umso langsamer komme ich voran. Die noch deprimierende Geschichte ist, dass wenn du aufhörst zu üben, kommst du gar nicht voran. Fällst im schlechten Fall sogar noch weiter zurück. Ich glaube, ich kann heute schlechter Schlagzeug spielen als damals, weil ich einfach nicht weiter geübt habe. Also mache ich euch Mut, dran zu bleiben, weiterzugehen, auch wenn es anstrengend wird. Und die Frage ist, wie kann das gelingen? Wie können wir dranbleiben? Wie können wir Disziplin üben? Jesus macht jetzt so einen ersten Punkt. Mein erster Punkt ist eben dranbleiben. Und Jesus erklärt, wie dieses Dranbleiben funktionieren kann im Johannesevangelium. Da sagt er, Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Erster Punkt also, dranbleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes, bleiben. An etwas dranbleiben. Jesus der Einige kommt zu mir und bleibt an mir dran. Das Erste, was für mich bedeutet, an Jesus dran zu bleiben, ist, da ist Schutz und Sicherheit. Die Reben am Weinstock werden ja geschützt von dem ganzen Weinstock, von den ganzen Blättern und Ästen, die darum herum passieren, sodass sie Frucht bringen kann. Was ich gelernt habe in den letzten 21 Tagen ist, ich bin unglaublich schwach. Ich bin unglaublich angefochten. Ich musste erschreckend feststellen, wie abhängig ich bin. Ich bin von manchen Dingen, manchmal sogar süchtig. Ich musste mit Erschrecken feststellen, wie schwer es mir fällt, auf Sachen zu verzichten und sie loszulassen. Wie kläglich jämmerlich ich manchmal bin. Ich habe nicht alles geschafft zu fasten, was ich fasten wollte. Bin manchmal gefallen. Und in den Sachen, die ich geschafft habe, war es mehr Kampf und Krampf als Worship und Hingabe. Es war dieses Jahr wirklich anstrengend für mich. Und ich musste mit Erschrecken feststellen, was ich für ein Versager bin. Und wie sehr ich Jesus brauche. Wie sehr ich seine Annahme brauche, seine Vergebung brauche, seine Gnade brauche und seinen Schutz brauche. Für mich heißt bleiben am Weinstock, ey, auch in Krisen, auch in Zweifeln, auch in meinem Versagen, auch in meiner Schwäche, klammer ich mich an ihn. Renne nicht weg von ihm, sondern ganz im Gegenteil, suche ich Schutz bei ihm. Das Zweite ist für mich, am Weinstock zu bleiben, ist der Punkt, an dem ich mich ernähre. Die Reben, die Trauben, die gefüllt werden mit den wichtigen Nährstoffen, mit den wichtigen Mineralien, durch den Weinstock. Was ich mich im Fasten frage, was du dich auch fragen kannst, ist, mit was fülle ich mich eigentlich? Mit was fülle ich mein Herz? Mit was fülle ich meinen Bauch? Mit was fülle ich meine Gedanken? Mit was fülle ich meinen Alltag? Und tut mir das gut? Und wie viel Jesus ist da drin? Wie sehr bin ich an ihm? Wie sehr fühle ich mich mit seinen Mineralien, mit seinen Nährstoffen, mit seinem Wort und mit seinem Geist, mit seinen Gedanken über mich? Wie sehr werden die mir zur Nahrung? Das dürfen wir im Fasten lernen, trainieren, einüben und dann auch nach dem Fasten bleiben. An ihm bleiben, mich weiter mit seinem Wort füllen, weiter in seiner Gegenwart sein, bleiben. Und ein drittes, woran kannst du feststellen, ob du an ihm bleibst? Was ist der Indikator? Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts bringen, aber wenn ihr an mir bleibt, dann bringt ihr Frucht. Wie sieht diese Frucht aus? Dass alle Menschen in deiner Umgebung Christen werden? Dass jeder, den du nur schräg anschaust, sich zu Jesus bekehrt? Ist das die Frucht? Vielleicht auch. Vielleicht sollten wir mehr von Jesus erzählen. Aber Paulus macht es einmal klar, wie diese Frucht aussieht, die durch Gott, durch den Heiligen Geist entsteht. Und er sagt, durch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn du dich also fragst, bleib ich an Gott dran? Bleiben wir in unserer Ehe an Gott dran, in unserer Familie an Gott dran, mit unserem Hauskreis? Sind wir angebunden an Jesus? Sind wir in unserer Kirche an Jesus dran? Ist der Indikator, passiert das? Nicht, sind wir alle perfekte Menschen. Sind wir alle perfekt liebevoll, freundlich und sind wir sowieso die Heiligsten. Aber gibt es eine Entwicklung? Werden wir als Hauskreis, als Ehepaar, als Familie, als Kirche immer liebevoller? Freundlicher, friedvoller, geduldiger, freundlicher, gütiger, treuer, selbstbeherrschter und sanftmütiger. Passiert es? Und passiert es in deinem Herzen? Haben dich die letzten 21 Tage liebevoller gemacht? Hatte ich das ganze letzte Jahr liebevoller gemacht, die letzten 5 Jahre, die letzten 10 Jahre? Also ich frage, wie sehr bin ich an ihm? Ist das eine Frucht, die ich in meinem Leben spüre? Und manchmal ist es im Fasten, gerade im Moment, wo ich merke, das ist noch ausbaufähig. Umso mehr ich übe, umso mehr merke ich, was ich noch nicht kann. Und ich merke im Fasten auf einmal, wenn ich hungrig werde, wie lieblos ich werde, wie ungeduldig ich werde. Oder ich jetzt auch, wie wenig selbstbeherrscht ich bin, dass ich so vieles noch nicht hinkriege. Und ich merke, da ist noch Potenzial nach oben. Also, lasst uns bleiben an ihn. Der erste Punkt ist für mich zu sagen, ich bleibe an Jesus, heißt, ich nehme mir Zeit. Bleiben braucht Zeit. Bleiben braucht Zeit. Ich habe es geliebt, wir haben jetzt die letzten 2 Tage 48 Stunden Gebet gemacht, haben da so Stundenschichten gemacht. Ich habe gemerkt, das tut mir so gut, eine ganze Stunde in seiner Gegenwart. Ich brauche ja erstmal eine halbe Stunde, um runterzukommen, um anzukommen, zu checken, dass ich jetzt da bin. Ich brauche Zeit. Zeit, die ich in meinem Alltag mir einräume, zu sagen, ich bleibe an dir dran, Jesus. Es gibt Momente, wo ich zur Ruhe komme, wo ich an dir dranbleibe, auch über die Fastenzeit hinaus, dass ich mir das einräume, zu sagen, ich komme bei dir zur Ruhe. Ich setze mich zu deinen Schoß, ich schaue dir in die Augen, ich komme bei dir an. Und ich bleibe an dir dran. Und so sehr das zentral ist, zu bleiben, zu ruhen, zu sein, es ist genauso zentral und wichtig, bei Jesus ihm nachzufolgen, Schritte zu gehen. Jesus, nachdem er in der Wüste gefastet hat, also er bleibt an Gott, sucht sich die Zeit, 40 Tage in der Wüste. Das Erste, was er dann macht, ist, er geht raus und predigt, ändert euer Leben, glaubt an das Evangelium und folgt mir nach. Das ist praktisch, das ist dynamisch, das ist Glaube in Bewegung. Manchmal, wenn ich so über den Glauben nachdenke, über die Nachfolge nachdenke, dann stelle ich mir das manchmal vor wie so ein Laufband. Dann irgendwie aus dem Fitnessstudio, wenn man trainiert und dann geht man halt joggen drauf. So, dann läuft man da drauf. Und ich habe so das Gefühl, manchmal im Glauben ist es wie andersrum, also dass man wie auf so einem Fließband ist. Kennt ihr das im Flughafen? Wenn ihr so von A nach B kommen müsst und dann gibt es diese Rolltreppen, die halt einfach gerade sind und dann ist man einfach schneller unterwegs. Finde ich cool. Und so ist manchmal auch im Glauben. So, man denkt, ich bin auf einer Konferenz gewesen, auf einer Freizeit gewesen. Ich bin so erfüllt vom Heiligen Geist. Ich gleite wie nur dahin im Glauben. Es ist alles locker easy und ich wache morgen auf und ich habe so Bock zu beten. Ich habe so Lust, Bibel zu lesen. Ich bin so erfüllt. Das ist ein richtiger Drive. Ich habe so das Gefühl, für die meisten Christen, wenn sie länger mit Jesus unterwegs sind, schleicht sich so der Alltag ein und es fühlt sich eher so an, wie dieses Laufband im Fitnessstudio. Und ich bin da am Joggen. Und das Bild hat einen Haken, weil ich glaube nicht, dass wir einfach auf der Stelle bleiben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sondern dass wir vorankommen. So. Wichtig. Aber das Bild ist für mich dahingehend stark, dass ich glaube, wenn ich meine Schritte im Glauben nicht mache, wenn ich aufhöre, geistige Disziplin zu üben, wenn ich aufhöre, rauszugehen, von Jesus zu erzählen, wenn ich aufhöre, die Bibel zu lesen, sein Wort zu studieren, wenn ich aufhöre, zu beten, wenn ich aufhöre, den Gottesdienst zu besuchen, dann ist es wie dieses Laufband, wenn ich aufhöre zu laufen. Dann bin ich ganz schnell runter davon. Und ich entferne mich immer weiter von Gott. Weil der Alltag passiert, weil die Sorgen kommen, weil mein Terminkalender sich auch so füllt, auch ohne dass ich Zeit für Jesus einplane. Und auf einmal merke ich komme immer weiter weg von ihm, Schritt für Schritt, indem ich passiv werde. Zu sagen, ey, an Gott zu bleiben, ist nicht eine einmalige Entscheidung, die ich irgendwann mal treffe und dann bleibt mein Leben so, wie es ist. Und es ist eine tägliche Entscheidung, meine Schritte zu gehen und an ihm dran zu bleiben. Die Bibel nennt es, den Lauf des Glaubens zu laufen. Heißt zum Beispiel im Hebräerbrief, also mein zweiter Punkt ist weitermachen. Heißt im Hebräerbrief, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen wir auch den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Was heißt es? Das heißt, Glaube kann zum Kampf werden. Es kann zu einem Wettlauf werden, zu einem Wettkampf, wo ich dranbleiben muss. Zweitens aber, ich mache das nicht alleine. Da ist einerseits eine Gemeinschaft, Wolke von Zeugen heißt es hier. Das heißt, das sind Menschen, die sind mir schon vorausgegangen, die haben den Weg schon gebahnt. Es sind Leute an meiner Seite, das ist die Kirche, die Gemeinde und es geht mir jemand voran, nämlich Jesus Christus. Ich richte meinen Blick auf ihn, da sind wir wieder an dem Punkt des Bleibens. Ich kenne sein Gesicht, ich kenne seine Worte, ich kenne seine Stimme. Ich bin so eng an ihm dran, ich kann meinen Fokus auf ihn richten und mit diesem Fokus diesen Wettlauf laufen. Wie kann es also aussehen, praktisch für dich? Dass du sagst, hey, vielleicht höre ich mit dem 21-Tage-Fasten nicht auf. Vielleicht hast du was gelernt, was dir wirklich gut getan hat in der Zeit. Du gemerkt hast, ey, ich habe auf Social Media verzichtet, ich habe auf Süßigkeiten verzichtet, auf Alkohol verzichtet, ich brauche das ja gar nicht. Dann lass es doch einfach bleiben. Auch über das ganze nächste Jahr, lass doch einfach bleiben, brauchst du nicht. Oder du sagst, ey, da waren Praktiken dabei, die haben mir richtig gut getan. Zu sagen, ey, ich nehme mir am Mittag eine Stunde Zeit zum Gebet, das war so wertvoll, hey, dann mach doch weiter damit. Und sag, ey, dieses Fasten, das war echt herausfordernd für mich. Aber ich will auch weiterhin herausgefordert werden im Glauben. Also faste ich einen Tag in der Woche oder einen Tag im Monat oder eine Mahlzeit, wie auch immer. Und sag, ich mach meine Schritte, ich mach weiter. Ich lese meine Bibel, ich gehe ins Gebet, auch dann, wenn es sich anfühlt wie ein Kampf. Auch dann, wenn es sich anfühlt, dass du dich gerade vorfreudig darauf bist. Auch wenn es dann Momente gibt, die du nicht verstehst. Dann stehst du weiter zu deinem Glauben, stehst weiter zu Jesus, bindest dich weiter an ihn, auch wenn es gerade gesellschaftlich nicht gerade en vogue ist. Auch wenn deine Freunde auf der Arbeit das vielleicht nicht so cool finden. Oder auch wenn ich selber Zweifel breit mache in deinem Herzen und sagst, ich klammer mich an dich, Jesus, mit allem, was ich bin. Nicht nur mit meinen Worten, nicht nur mit meinen Gedanken, sondern auch mit meinen Taten. Mit jemand mal gesagt, Samuel, was nicht in deinem Terminkalender stattfindet, findet in deinem Leben auch nicht statt. Was in deinem Terminkalender nicht stattfindet, findet in deinem Leben nicht statt. Also trag dir Sachen ein. Mach die fix. Sag, ey, ich habe hier am Mittwoch von 14 bis 15 Uhr ein Date mit Jesus. Dann ist der geblockt. Für mich, ich lebe meinen Sabbat so. Das ist mein Montag, vielleicht ist es dein Samstag oder Sonntag, also dein freier Tag. Und ich sage dir, er ist geblockt. In meinem Kalender, ich kann da nichts eintragen an diesem Montag. Da steht einfach Sabbat drin, jede Stunde. Das ist Zeit für mich, für gute Freunde oder Leute, die eher in meiner Umgebung sind und Gott, vor allem für Gott. Die ist geblockt für ihn. Kennt ihr Ultraläufe? Also ihr kennt wahrscheinlich Marathon und Triathlon, aber kennt jemand von euch Ultraläufe? Manche nicken. Die sind bescheuert. Wenn ihr es kennt, die sind crazy. Also ihr kennt ja Marathon, Triathlon, das heißt, du fängst irgendwo an zu laufen und es hört irgendwann auf, der Lauf. Gibt irgendwann eine Zielflagge und wer zuerst dort ist, gewinnt. Kennt man. So, Ultraläufe funktioniert so, dass man sagt, da laufen Leute und gewonnen hat, wer als letzter noch steht. Die sind crazy. Die laufen 3 Tage durch, ohne zu schlafen, hunderte Kilometer. Die machen sich kaputt. Die machen ihre Knie kaputt, ihre Fußgelenke kaputt. Die halluzinieren irgendwann, die sind crazy. Die verzichten auf Schlaf, auf Essen, ich verstehe es nicht. Ich bin selber kein Jogger, ich habe eine große Faszination für diese Menschen. Ich habe mir Doku um Doku angeschaut von diesen Ultraläufen. Das ist so verrückt, ey. Und ich habe mich aber gefragt, ey, wenn ich so eine Disziplin hätte für den Glauben, wie diese bescheuerten Ultraläufer, ey, wie weit wäre ich dann im Glauben? Wow! Ey, die verzichten auf alles Mögliche in ihrem ganzen Training. Dann verzichten die auf 3 Tage ihres Lebens, indem sie einfach nur laufen und sind da unterwegs, machen sich am besten auch noch kaputt dabei, einfach nur, um der Letzte zu sein, der da noch steht. Im Korintherbrief heißt es dazu, wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten.
Wisst ihr, was Ultraläufer gewinnen, wenn sie als Letzte noch stehen? Gar nichts. Der Preis ist nichts. Die machen das einfach so. Die gewinnen gar Ruhm und Ehre. Kein Preisgeld, keine Medaille, kein Pokal, nichts. Ich sag's euch, die sind verrückt. Aber die gibt's wirklich. Ey, wir haben einen Preis zu gewinnen. Jesus sagt, da gibt's einen unvergänglichen Siegeskranz, der auf uns wartet. Der sieht aus so in Form des Himmelreiches. In Form des Himmels, in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Darum laufen wir den Lauf, auch wenn es uns was kostet. Auch wenn es anstrengend wird, auch wenn wir keine Lust haben, sage ich, ich klammere mich an dich, Jesus, weil ich weiß, da wartet etwas Größeres auf mich. Ich hatte letztes halbe Jahr eine bisschen niedergeschlagene Zeit. Hatte ein bisschen Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen, war ein bisschen undiszipliniert, habe es nicht hinbekommen, war ein bisschen träge, ausgebrannt, wie auch immer. Ich hatte es dann dem Timo irgendwann erzählt, unserem Pastor hier in der Gemeinde, und hat ein gutes Gespräch darüber. Und er hat irgendwann den Satz gebracht, Samuel, manchmal ist es im Leben so, nicht immer, aber manchmal ist es im Leben so, dass Gott dir die Freude nimmt, um deine Treue zu trainieren. Hart. Gott nimmt dir deine Freude, um deine Treue zu trainieren. Ich durfte das lernen, Gott treu zu sein, auch wenn es gerade nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist alles. Auch wenn es gerade nicht so easy läuft, auch wenn es schwierig ist, Disziplin in den Tag zu legen und zu sagen, Gott, ich folge dir nach. Ich bleibe dir treu, im Großen, aber auch im Kleinen. Wir haben vorhin den Hebräerbrief gelesen. Und da heißt es, dass Jesus uns da vorangegangen ist, in diesem Wettlauf. Warum? Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Jesus, der wusste, welche Freude auf ihn wartete. Der wusste, welcher Siegeskranz da auf ihn wartete. Der wusste, dass hinter dem Kreuz Freude liegt. Das ist mein letzter Punkt für heute. Wir hatten einerseits, bleib dran, klammer dich an Jesus, nimm die Zeit dafür. Zweitens, geh Schritte im Glauben, mach weiter, stell dich der Herausforderung und folg Jesus ganz praktisch mit deinen Taten nach, auch wenn es dich was kostet. Mach weiter. Und drittens, feier weiter. Wir haben ja Abendmahl gefeiert und da merke ich, ey, Glaube ist nicht nur schwer, ist nicht nur Kampf, ist nicht nur abrackern, ist nicht nur auf irgendeinem Laufband irgendwie wie im Trott, wie im Hamsterrad laufen, um mal irgendwann in den Himmel zu kommen, sondern es ist schon jetzt Freude pur. Im Abendmahl feiern wir die Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Und es ist zugleich die Erinnerung daran, was wir eines Tages mit ihm feiern werden. Nämlich ein ewiges Hochzeitsmahl in seiner Gegenwart. Das ist Freude pur, Frieden pur, Feiern pur. Da ist es im Buch Offenbarung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes, also von Jesus Christus gekommen und seine Braut, das sind wir, die Gemeinde, hat sich dafür schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hatte Gott ihr dazu geschenkt. Dann befahl mir der Engel, schreibe glücklich diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Freuen dürfen die sich, jubeln dürfen die. Das ist die Feier des Jahres, des Jahrhunderts, der Ewigkeit. Für mich ist Fasten ein Werkzeug dafür, zu lernen, was ich eigentlich habe. Vor allem im Fasten brechen. Manche von euch haben vielleicht Fasten schon gebrochen. Für manche steht es gleich noch an im Bring and Share. Manche haben gar nicht gefastet. Dann darfst du jetzt lernen, wie das funktioniert. Und zwar, wenn man Fasten bricht, dann fängt man wieder langsam an, die Sachen, die man aufgehört hat. Also entweder lässt man Sachen bleiben, weil die eben eh nicht gut getan haben. Oder wenn du zum Beispiel auf Essen verzichtet hast, fängst du wieder an zu essen. Und dann fängst du aber nicht einfach an zu essen, so wie du es davor gemacht hast. Als wäre nie was gewesen. Sondern du musst langsam anfangen und du fängst an, die Sachen zu genießen. Sie zergehen dir auf der Zunge. Du isst sie mit einem neuen Respekt, mit einer neuen Ehrerbietung, mit einer neuen Dankbarkeit. Du fängst an, die Sachen zu genießen, weil sie mal nicht da waren. Gerade geht ja so eine Grippewelle um, manche sind krank, vielleicht kennen Sie auch ein paar Leute, die krank sind. Für mich ist Kranksein genau das. Wenn ich krank bin, vergesse ich immer, wie es war, gesund zu sein. Wenn ich krank bin, kann ich es mir wie nicht vorstellen, jemals wieder gesund zu sein. Ich bin ein bisschen melodramatisch. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder gesund zu sein. Und dann ist für mich wichtig, wenn ich gesund bin, mich daran zu erinnern. Das können wir jetzt alle mal zusammen machen. Also, wir atmen jetzt alle mal durch die Nase ganz tief ein und wieder aus, okay? Machen wir alles zusammen. Die sind frei, die Nasenlöcher. Du kriegst Luft. Du musst nicht niesen. Du musst nicht husten. Hat halt jemand gehustet? Du musst nicht husten. Es tut nicht weh. Dein Kopf dröhnt nicht. Das kann man mal genießen, dass man gesund ist, dass der Körper funktioniert, dass du hier sein kannst. Und so ist für mich auch Fasten und Fastenbrechen und im Glauben leben zu sagen, ey, ich fange an, die Sachen zu genießen, die ich in Gott habe. Materielles, wie Essen, aber auch Geistliches. Kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn oder den beiden verlorenen Söhnen? Dass der eine Sohn, das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, der eine Sohn, der zu seinem Vater geht und sagt, gib mir mein Geld, ich hau ab. Dann haut er ab, verprasst sein ganzes Geld, ist irgendwann bettelarm und kommt wieder angekrochen bei seinem Vater und sagt, ich will wieder da sein. Der Vater, überraschenderweise, freut sich über alle Maßen und feiert ein riesiges Fest für seinen Sohn. Dann ist da noch dieser andere Sohn, der da geblieben ist. Der kommt dann zu diesem Fest und sagt, Vater, das ist unfair. Der ist weggelaufen. Der hat das ganze Geld verprasst. Der hat dir Unrecht getan. Der hat unseren Familiennamen in Schmutz gezogen. Und der kriegt jetzt eine Feier. Für den machst du jetzt eine Party. Und ich? Ich war die ganze Zeit da. Ich habe gearbeitet. Ich war dir treu. Ich bin hier geblieben. Und ich krieg keine Feier. Und dann erwidert der Vater in der Geschichte, Sohn, was du noch nicht gemerkt hast, ist, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich frage mich, also er sagt damit, du hast es wenig in Anspruch genommen. Du hast es nicht genossen. Du hättest feiern können, aber du hast nicht gefeiert. Du hättest dich freuen können, aber du hast dich nicht gefreut. Ich frage mich, wie oft wir Christen das verpassen, zu feiern und uns zu freuen an dem, wer Gott ist, was er getan hat und was er für uns bereithält. Der sagt, nicht eines Tages erst, wenn du im Himmel landest, hast du Anteil in diesem Hochzeitsmahl, sondern schon jetzt. Ja, jetzt, hier und jetzt darfst du dich freuen, darfst du jubeln, darfst du mit ihm Gemeinschaft leben, darfst du im Abendmahl schon einen Vorgeschmack erleben auf dieses ewige Hochzeitsmahl. Hey, freu dich! Und dann frage ich mich, ob wir verwöhnten westlichen Christen das durch Fasten wieder lernen müssen. Ich sage, ich höre mal auf zu essen, um zu raffen, was ich da eigentlich habe. Ich höre mal auf mit den ganzen Konsumgütern, die ich habe. Ich höre mal auf mit dem ganzen Geld, was ich rumliegen habe, um mal zu raffen, was Gott für mich eigentlich hat. Um mal zu verstehen, dass in ihm alle Fülle ist, dass in ihm alle Freude ist, dass alles, was ich im Leben brauche, er ist. Und dann müssen wir Verwöhnten es mal lernen. Das mal üben, das mal loslassen. Verstehen, ey, alle Freude, alle Fülle, alle Güte liegt in ihm. Nicht in dem, was ich mache, nicht in dem, was ich habe, nicht in dem, was ich mir irgendwie anspare. Freut euch in ihm. Was Jesus macht, ist, er verwandelt es. Hässlichste und mörderischste Instrument, das Kreuz, in ein Symbol der Freude, in ein Symbol der Hoffnung. Er macht damit die Tür auf und den Weg frei zum Vater, dass du und ich, wir alle, eingeladen sind zu diesem Hochzeitsmahl. Und du hast die Entscheidung, entweder zu sagen, ich gehöre zu diesem Jesus. Ich klammer mich an ihn, auch über die Fastenzeit hinaus. Ich bleibe bei ihm und ich freue mich an. Ich strecke mich aus nach dieser Freude. Sag, Heiliger Geist, erfüll mich neu mit der Freude, die in dir liegt. Du kannst zweitens sagen, Gott, ey, ich habe da nicht mitgemacht bei dem Fasten. Ich war nicht dabei. Vielleicht habe ich was verpasst. Darfst du jetzt die Chance nutzen und überlegen, hey, wie mache ich jetzt weiter? Vielleicht kommen jetzt deine persönlichen 21 Tage Fasten und Gebet. Du kannst mal Gott fragen, für was ist für mich dran? Was darf ich verzichten? Für was darf ich beten? Oder du hast verzichtet und überlegst, hey, wie kann ich weitermachen damit? Hör ich vielleicht ganz auf mit den Sachen, auf die ich verzichtet habe? Und du kannst drittens dich fragen, vielleicht sitzt du hier und sagst, dieses ganze Fasten und Gebet ist alles, das ist ein Schritt zu weit. Du sagst, ich bin lange stehen geblieben auf diesem Fließband. Ich habe mich lange entfernt von ihm. Und er stand da noch nie drauf. Ich habe mit diesem Jesus wirklich gar nichts zu tun. Dann möchte ich die Einladung aussprechen, das heute anzunehmen. Das heute vielleicht ein kleines Gebet zu packen und zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, oder wenn es dich immer noch gibt, zeig dich mir. Offenbar dich mir. Ich will dich erleben. Dann schlägst du vielleicht heute zum ersten Mal wieder deine Bibel auf. Betest zum ersten Mal wieder. Oder sprichst mit irgendjemandem über den Glauben. Du kannst auch gern nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und wir unterhalten uns darüber. Darfst du heute den ersten kleinen Schritt wieder auf Jesus zumachen. Also, bleibt an ihn dran, wieder wie die Reben am Weinstock, klammert euch an ihn. Zweitens, macht weiter, geht mutige Glaubensschritte, fragt den Heiligen Geist, was ist für mich dran. Und drittens, freut euch. In ihm ist Freude, in ihm ist Fülle. Wir Christen dürfen das nicht verlernen, uns in Jesus zu freuen. Also, fallen wir gleich zusammen Fasten brechen, okay? Nice. Wir stehen jetzt auf und beten. Und dann führt uns die Band nochmal in den Lobpreis. Und wir kommen nochmal zur Ruhe von Gott. Himmlischer Vater, du bist gut. Du bist allmächtig, du bist treu und du bist hier. Und wir beten dich an. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du jedes einzelne Herz in diesem Raum kennst, ganz genau weißt, wo jeder Einzelne steht. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen dort antippst, berührst, dorthin schubst, was für ihn als nächstes dran ist. Danke, Herr, für die letzten 3 Wochen. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du ein Gott bist, der sich finden lässt, wenn wir dich suchen. Und Jesus, ich bete, dass es diese 21 Tage, den Rest meines Lebens, zumindest den Rest dieses Jahres für mich prägen. Mach mich, mach meine Beziehungen, mach diese Gemeinde liebevoller, freundlicher, gütiger, treuer, selbstbeherrschter und so weiter. Komm. Komm und zieh uns immer näher an dein Herz. Und danke, dass du uns nicht alleine lässt. Dass wir mutige Schritte im Glauben gehen, dass wir dir nachfolgen, dass du ein Gott bist, der Kraft schenkt. Dass du ein Gott bist, der Geduld schenkt. Dass du ein Gott bist, der mit uns geht. Uns voran und hinter uns her. Dir sei Lobpreis und Ehre. Und so kommen wir heute Morgen wieder zu dir. Werden still vor dir und sagen dir, Jesus, ich will an dir bleiben. Wir wollen an dir bleiben. Immer bis in alle Ewigkeit. Lass uns einige Momente still bleiben. Und jetzt der Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der dich einlädt, bei ihm zu bleiben, und der dich ermutigt und dir die Kraft schenkt, weiterzumachen. Er ist dein Leben, er ist die Kraftquelle, er ist die Friedensquelle, er ist Ort der Ruhe. Ich bete für dich, dass du das in der nächsten Woche erleben darfst. So geh mit Gott. Amen.